Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Stellt euch mal vor, bei euch im Ort, im Viertel oder in der Nähe irgendwo gibt es immer wieder Einbrüche, ganze Einbruchserien. Über Wochen, vielleicht sogar Monate passiert das immer wieder. Die Täter oder Täterinnen werden nicht gefasst. Ja, gut möglich, ihr bekommt Schiss, das wäre total verständlich. Ihr fragt euch vielleicht auch, was macht die Polizei überhaupt? Und dann bildet sich eine Bürgerwehr und will die Sache selbst in die Hand nehmen. Wie würdet ihr das finden? Genau das ist vor kurzem im Raum Cottbus passiert und passiert auch andernorts mal wieder. Und die Polizei sagt, das ist eine schlechte Idee, Leute. Solche Gruppen tragen weder zur Sicherheit noch zu einem Sicherheitsgefühl bei, im Zweifel sogar im Gegenteil. Und strafbar könnte das alles unter Umständen auch noch sein. Ja, und dann gibt es noch Leute, die warnen, Vorsicht, Bürgerwehr. Das klingt zwar nach Zivilcourage, Nachbarschaftshilfe und sozialem Engagement, das ist vielleicht in Einzelfällen auch so, aber viel häufiger wehren sich Bürgerwehren gar nicht, sondern sie greifen an, nämlich das Gewaltmonopol des Staates. Sie schüren Angst, statt sie zu mindern, verbreiten mitunter rassistische Hetze, versuchen tatsächlich besorgte Bürgerinnen für rechtsextremes Gedankengut zu gewinnen. Ja, und da werfen wir heute einen Blick drauf. Was für Bürgerwehren gibt es? Welche Ziele verfolgen die? Und kann das tatsächlich zum Problem werden? Und wenn ja, warum? Ich bin Katrin Ohlendorf, willkommen im Hörsaal. Und unsere Rednerin heute ist Nina Bust-Bartels.
Bürgerwehren verändern den öffentlichen Raum. Mit ihrer Gründung stellen sie das Gewaltmonopol des Staates in Frage und sagen, mit jeder Patrouille, der Staat schützt uns nicht, deswegen müssen wir das selber machen. Wenn uniformierte Menschen mit Nazi-Background, mit Nazi-Ästhetik im öffentlichen Raum auf Streife gehen und sich als Ordnungsinstanz inszenieren und sich niemand ihnen entgegenstellt, dann ist das auf jeden Fall ein Normalitätsgewinn. Auch wenn noch keine physische Gewalt ausgeübt wird, ist der Schritt vom digitalen Raum auf die Handlungsebene mit den Bürgerwehren vollzogen. Für Menschen, die in das Feindbild der Bürgerwehr passen, wird der öffentliche Raum unsicherer.
Ja, Nina Bust-Bartels, ihr habt ganz richtig gehört, regelmäßige Hörsaalhörerinnen kennen Sie. Sie ist nämlich Teil des Hörsaalteams. Aber sie ist nicht nur das, sie ist auch Politikwissenschaftlerin und hat zu Bürgerwehren eben promoviert. Hallo Nina.
Hallo Katrin.
Ja, schön, dass du da bist. Bevor es losgeht, will ich aber noch einen Disclaimer in Sachen Transparenz loswerden. Es war nämlich nicht Ninas Idee, als Gast in den Hörsaal zu kommen. Dafür bist du, so empfinde ich dich jedenfalls, ein bisschen zu bescheiden. Nee, das war meine Idee, weil ich das Thema einfach total wichtig finde und deine Arbeit spannend und gut finde. Ja, und ich musste Nina eher so ein bisschen bitten. Ja, und wir haben das so gemacht, wie es üblicherweise bei uns auch abläuft. Ihren Vortrag, den wir gleich hören werden, den haben wir von einer Konferenz bekommen, wo sie sowieso eingeladen war. Sie hat dafür kein Honorar gekriegt und das Gespräch jetzt macht sie in ihrer Freizeit. Vielen Dank dafür. Und zwar sicher nicht umsonst, aber unbezahlt. Und das Buch, das sie zum Thema geschrieben hat, Bürgerwehren in Deutschland, das gibt's auch kostenlos, oder?
Genau, das könnt ihr im Netz finden. Einfach Bürgerwehren in Deutschland googeln, Transkript Verlag, dann könnt ihr es euch downloaden und lesen.
Super. Also, ihr seht, kein Klüngel hier. Das war mir noch wichtig. Nina, du bist Journalistin und du warst es auch schon, als du mit der Promotion angefangen hast. Wie kamst du denn auf die Idee, dich wissenschaftlich mit Bürgerwehren auseinanderzusetzen?
Ja, das war 2014. Da war ich tatsächlich noch auf der Journalistenschule und da habe ich für eine Reportage eine Bürgerwehr begleitet. Das war in Rostock. Das waren Männer und Frauen, die haben sich zusammengeschlossen. Die wollten einen Exhibitionisten, der angeblich in Rostock unterwegs war, jagen. Und ich bin mit denen mitgelaufen und fand das total spannend. Ich dachte so, das ist ja irgendwie krass, ne? Hier sind Leute, die ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die gehen auf die Straße und wollen für Sicherheit sorgen. Und was passiert hier eigentlich? Und dann habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren und versucht, einen Experten oder eine Expertin zu finden, die sich damit auskennt. Und dabei festgestellt, es gibt irgendwie fast gar keine Forschung zu dem Thema. Und ja, ich hatte eh nach dem Studium überlegt zu promovieren. Das hat dann nicht geklappt und Journalistenschule hat geklappt. Und dann habe ich das aber doch noch angefangen und an der Uni Marburg einen Lehrstuhl gefunden, wo sich Ursula Bürsel war meine Doktormutter, die hat sich mit Rechtsextremismus und ziviler Sicherheit auseinandergesetzt und da bin ich dann angedockt und habe dann neben dem Job her meine Forschung gemacht, 2016 bis 2019.
Ja, zum Glück würde ich sagen, weil ich finde das wirklich spannend, was du da gemacht hast. Bevor wir gleich auf die Forschung an sich kommen, die du da gemacht hast, vielleicht nochmal für jemanden, der sich mit Bürgerwehren so noch nicht befasst hat. Warum sollte ich mich für Bürgerwehren interessieren? Warum ist es für uns wichtig, dass du und andere Forschende das untersuchen?
Ja, mal ganz konkret, also wenn ich abends auf die Straße gehe und es ist dunkel und mir begegnen da Männer, die auf der Straße laufen, um für Sicherheit zu sorgen. Die haben vielleicht einen Hund dabei, mit der Bürgerwehr, mit der ich in Rostock unterwegs war, die waren auch bewaffnet, die hatten einen Teleskopschlagstock dabei und auch eine Schreckschusspistole. Und diese Männer und teilweise auch Frauen, aber meistens Männer, die sind nicht ausgebildet und die werden auch nicht kontrolliert. Und die bestimmen selber für sich, was sie für gefährlich halten, was sie für bedrohlich halten, welche Menschen in ihr Feindbild passen und wen sie vielleicht ansprechen und wen auch nicht. Und ich würde bei sowas tatsächlich Angst bekommen. Und tatsächlich habe ich in meiner Forschung festgestellt, dass die politischen Einstellungen, insbesondere wenn sie rechtsextrem sind, von der Bürgerwehr, dass die das Handeln von der Bürgerwehr auf der Straße auch beeinflussen. Also dass dann Menschen, die in das Feindbild der Bürgerwehr passen, Leute, die vielleicht nicht weiß sind und zur Mittelschicht gehören, dass die eher angesprochen werden von der Bürgerwehr oder auch sogar bedrängt werden. Und ich meine, die Polizei, die normalerweise für Sicherheit sorgt, ne, die ist ausgebildet, die ist zu einem gewissen Grad auch kontrolliert. Und natürlich haben wir auch Fälle von Racial Profiling bei der Polizei. Aber trotzdem ist die irgendwie eine offizielle Instanz und die man dann eventuell auch haftbar machen kann. Und der zweite Grund ist, dass rechte Gruppen teilweise Bürgerwehren auch nutzen, um Mitglieder zu rekrutieren oder um sich in der Öffentlichkeit als Macher zu präsentieren. Also so in dem Sinne, wir machen Deutschland sicherer.
Tatsächlich, wenn mir so Leute begegnen, fühle ich mich auch nicht sicherer. Mir wird da auch mulmig.
Mhm.
Dann danke erstmal für die kleine Einführung. Ich würde sagen, wir hören uns den Vortrag jetzt erstmal an, aber du bleibst noch bei mir, weil wir danach sicher noch ein paar Fragen zusammenklären können.
Ja, ich habe auf jeden Fall noch was zu erzählen.
Dann sage ich ganz kurz zum Vortrag noch. Der Titel hieß Zwischen Nachbarschaftshilfe und rechtsextreme Aktion, eine Typologie zeitgenössischer Bürgerwehren in Deutschland. Und die Konferenz, wo er aufgenommen wurde, die hieß Vigilantismus, internationale theoretische Perspektiven und empirische Befunde. Nina, ganz kurz noch vorab, Vigilantismus, das kann man ganz knapp so mit Selbstjustiz übersetzen, oder?
Ja, genau. Also bei Vigilantismus, Vigilantism auf Englisch, das ist der Forschungsbegriff, der sich etabliert hat. Und da, ich denke da erstmal an Batman tatsächlich. Jemand, der irgendwie das Recht in die eigenen Hände nimmt, die Bösen bestraft und für Gerechtigkeit sorgt. Aber das gibt es natürlich nicht nur in gut und das ist einfach ein ziemlich verbreitetes Phänomen, ne? Also da sind einerseits Leute, die irgendwie Selbstjustiz üben. Das sind auch in anderen Ländern, wo es vielleicht schwache staatliche Strukturen gibt. Und dann sind Bürgerinnen und Bürger, die sich selbst organisieren, die Sicherheit selbst organisieren. Das wird auch als Vigilantismus bezeichnet. Und Vigilantismus ist also viel breiter, ne? Also umfasst auch emanzipatorische Bewegungen. Also zum Beispiel die Gulabi-Gang in Indien. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Mm-mm. Das sind so Frauen, die sich auch bewaffnen und gegen gewalttätige Ehemänner vorgehen. Und eben dieser Begriff Bürgerwehren in Deutschland, das ist dann eben nur so ein Teil von Vigilantismus, aber gehört zum Phänomen des Vigilantismus. Und in Deutschland bei den Bürgerwehren geht es meistens darum, eigene Privilegien zu verteidigen.
Das hören wir uns jetzt mal konkreter an. Die Tagung, die hat stattgefunden am 14. Januar 2023 und organisiert war sie vom Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus, Neonazismus der Hochschule Düsseldorf. Und dann noch ein ganz kleiner Hinweis vorab. Nina spricht gleich Fotos an und wenn ihr die nochmal genau sehen wollt, sie beschreibt sie auch, aber wenn ihr sie sehen wollt, findet ihr sie wie immer auf unserer Seite.
Ja, hallo auch von mir. Freut mich sehr, hier zu sein. Ich möchte meinen Vortrag beginnen mit einer kleinen Szene. Und zwar befinden wir uns am Berliner Hauptbahnhof. Es ist nachmittags, übliches Reiseaufkommen und es betreten drei Männer den Hauptbahnhof. Die sind alle drei ziemlich groß, breitschultrig, haben enge T-Shirts an und darunter sieht man ihre muskulösen Arme. Und sie sind alle drei uniformiert. Sie tragen alle eine rote Weste mit hinten so einem S drauf. Und sie haben einen Kampfhund dabei. Und die drei Männer gehen durch den Bahnhof und sprechen Menschen an, die die Obdachlosenzeitung in Berlin verkaufen. Und daraufhin verlassen die Männer, die die Obdachlosenzeitung verkaufen, den Bahnhof. Dann spricht einer der Männer in den roten Westen einen Jungen an. Der hat auch die Obdachlosenzeitung dabei und so einen Pappbecher, womit er Geld sammelt. Und der Junge geht aber nicht aus dem Bahnhof heraus. Dann kommen die anderen Männer dazu, umringen ihn und es gibt so ein Wortgewechsel, es wird immer lauter, der Hund fängt an zu bellen. Einer der Männer greift den Jungen am Arm und so ein paar Passanten schauen, aber niemand greift wirklich ein. Dann plötzlich duckt sich der Junge weg unter dem Arm von dem einen der Männer und rennt aus dem Bahnhof. Das ist eine Szene, die ich beobachtet habe während meiner Forschung. 2019 war das. Da war ich mit einer Schutzzonenstreife, das ist eine Bürgerwehr von der NPD, unterwegs und habe eben diese Szene im Hauptbahnhof beobachtet. Und die zeigt schon ziemlich deutlich, dass Bürgerwehren den öffentlichen Raum verändern. Und genau darum soll es heute in meinem Vortrag gehen. Wie verändern Bürgerwehren den öffentlichen Raum und welche politischen Motivationen stecken dahinter? Genau, ich werde wie folgt vorgehen, ganz kurz etwas zur Methodik meiner Studie sagen. Dann werde ich drei Typen zeitgenössischer Bürgerwehren in Deutschland vorstellen. Ich habe die Bürgerwehren, die es in Deutschland so gibt, unterteilt in drei Typen, um eben eine bessere Fallauswahl treffen zu können. Und dann werde ich aber im Wesentlichen auf die Ergebnisse meiner Studie eingehen. Und zwar auf die Unsicherheitswahrnehmung, die die Mitglieder der Bürgerwehr anführen. Also welche Bedrohung sehen sie, weswegen sie als Bürgerwehr auf die Straße gehen müssen, in ihren Augen. Und ich werde auf die politischen Motive der Mitglieder eingehen und dann schließlich zeigen, dass Bürgerwehren eine politische Strategie der extremen Rechten sind, um Raumgewinne und Normalitätsgewinne zu erlangen. Was habe ich gemacht? Ich habe drei qualitative Einzelfallstudien gemacht. Ich habe mit teilnehmender Beobachtung drei Bürgerwehren auf ihren Patrouillen begleitet. Und dabei habe ich leitfadenstrukturierte Gruppeninterviews im Feld geführt. Und ich habe vereinzelt dann auch noch Social Media Posts analysiert. Aber nur von den Bürgerwehren, die ich auch begleitet habe. Ganz kurz vorweg, was verstehe ich unter einer Bürgerwehr? Eine Bürgerwehr ist ein Zusammenschluss privater Personen, die auf eine wahrgenommene Unsicherheit reagieren und im öffentlichen Raum demonstrativ Präsenz zeigen, um abweichendes Verhalten anderer BürgerInnen zu sanktionieren und eigene Privilegien zu verteidigen. Da sollte man vielleicht dazu sagen, eine Bürgerwehr gründen ist erstmal nicht illegal. Jeder kann sich zur Bürgerwehr zusammenschließen. Jeder kann auch auf den Straßen Streife laufen, wenn er das möchte. Die meisten Bürgerwehren berufen sich auf diese sogenannte Jedermann-Festnahme. Also das ist Paragraph 127 der Strafprozessordnung, der eben besagt, dass jeder, der eine Straftat beobachtet, den die mutmaßliche TäterIn erstmal festhalten darf, bis die Polizei kommt. Das kurz zum rechtlichen Rahmen. Dann Bürgerwehren in Deutschland ist ein ziemlich diverses Phänomen. Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Bürgerwehren und ich wollte eben sehr verschiedene begleiten und habe deswegen die Bürgerwehrenlandschaft in Deutschland in drei Typen unterteilt. Ich habe das gemacht anhand von Medienberichterstattung, die ich verfolgt habe 2014 bis 2019 und außerdem berufe ich mich auf Thomas Schmidt-Lux, den wir auch nachher noch hören, und Matthias Quent, die beide ähnliche Typologien auch schon aufgestellt haben. Und ich habe eben die drei Typen unterteilt anhand vom Institutionalisierungsgrad der Bürgerwehr und anhand ihrer politischen Ziele. Und damit komme ich eben auf drei Typen, auf die institutionalisierten Bürgerwehren, die autonomen Bürgerwehren und die aktivistischen Bürgerwehren. Und ich werde jetzt zu allen drei noch mal kurz sagen, was diese charakterisiert. Zuerst die institutionalisierten Bürgerwehren. Die sind stark in der örtlichen Bevölkerung verankert, arbeiten oft mit lokalen Behörden zusammen und aus ihnen gehen keine politischen Forderungen offen heraus. Sie mobilisieren ihre Mitglieder über persönlichen, meist nachbarschaftlichen Kontakt und bestehen häufig über mehrere Jahre. Das ist das, was wir so klassisch unter Nachbarschaftswache zum Schutz vor Einbrechern verstehen. Dann Typ 2 ist das, was ich autonome Bürgerwehren nenne. Die treten oft spontan auf und haben häufig auch nur eine kurze Überlebensdauer. Sie sind lose an die lokale Bevölkerung angebunden. Und im Vordergrund steht der Schutz der Nachbarinnen. Meist ist das auch so ein lokales Ereignis, was dazu führt, dass die Bürgerwehr sich erstmal gründet. Aber eigentlich stehen politische Forderungen dahinter, denen die Bürgerwehr mit ihren Patrouillen Ausdruck verleihen will. Und diese Bürgerwehren arbeiten nicht mit der Polizei zusammen. Beispiele wären hier, es haben sich ja nach der Silvesternacht 2015-16 am Kölner Hauptbahnhof relativ viele Bürgerwehren gegründet. Und auch in dieser ganzen Zeit der Fluchtbewegungen nach Deutschland 2015-16. Da haben sich relativ viele Bürgerwehren gegründet und viele von denen waren eben, was ich autonome Bürgerwehren bezeichnen würde. Der dritte Typ sind die aktivistischen Bürgerwehren, so nenne ich das. Die gründen sich aus politischen Gruppen heraus und haben kaum Anbindung an die lokale Bevölkerung. Bei ihnen stehen ganz klar politische Forderungen im Vordergrund und der Schutz der NachbarInnen ist meistens nur ein Vorwand. Sie mobilisieren sich dementsprechend auch nicht über nachbarschaftlichen Kontakt, sondern über soziale Medien und eben vor allem über die politischen Gruppen, aus denen heraus sie entstehen. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, 2021 im Herbst hat die Partei Der Dritte Weg aufgerufen, Bürgerwehren zu gründen an der deutsch-polnischen Grenze oder dorthin zu fahren und dort zu patrouillieren. Jetzt würde ich kurz etwas sagen zu den drei Bürgerwehren, die ich dann tatsächlich begleitet habe. Die erste ist eine institutionalisierte Bürgerwehr, Typ 1, also diese Nachbarschaftswachen, wenn man sie so bezeichnen will. Das ist die Bürgerstreife in Harzberg. Harzberg, das ist ein Pseudonym. Ich habe einige Orte pseudonymisiert in meiner Arbeit. Harzberg ist ein kleiner Ort in Westdeutschland. Es gibt eine SPD-Bürgermeisterin, fast nur ein Familienhäuser, ein Tennisplatz. Da wohnt so gut situierter Mittelstand. Und die Bedrohungslage, die die Bürgerwehr ausmacht und weswegen sie sich gegründet hat, ist eine Einbruchsserie. Und die Bürgerwehr reagiert eben darauf mit Kontrollfahrten. Der Gründer der Bürgerwehr hat sich so eine orange Rundumleuchte gekauft, die er so auf sein Auto machen kann. Und damit fährt er durch den Ort. Es gibt auch Spaziergänge mit Hunden. Und es gibt eine WhatsApp-Beobachtungsgruppe, wo relativ viele aus dem Ort drin sind. Auch viele, die nicht eigentlich jetzt Teil der Bürgerwehr sind. Und dort wird reingeschrieben, wenn jemand etwas Verdächtiges bemerkt. Also verdächtig ist meistens schon jemand Ortsfremdes, den sie nicht kennen. Also dann wird da reingeschrieben, hier ist ein Auto mit fremdem Kennzeichen, weiß da jemand was drüber? Oder der hier sieht verdächtig aus, der läuft meine Straße runter. Und das führt dann tatsächlich auch dazu, dass die Bürgerwehr hinfährt und mal nachfragt, was die Person denn dort machen würde. Hier kann man sie sehen, die Bürgerwehr oder einige Mitglieder der Bürgerwehr. Die haben nämlich eine Zusammenarbeit mit der lokalen Politik und mit der Polizei auch auf informelle Art und Weise. Das ist ein Foto von der Seite der Stadt Harzberg und der Gründer der Bürgerwehr hat dort gerade den Ehrenamtspreis verliehen bekommen von der Stadt. Und das war verbunden mit einem Tankgutschein, weil er ja so viel für die Kontrollfahrten bezahlen muss. Genau, die Gesichter habe ich unkenntlich gemacht, das Foto ist von der Stadt. Ganz spannend ist auch, dass sich die Bürgerwehr, die heißt Bürgerstreife Harzberg, hieß aber am Anfang Bürgerwehr Harzberg. Und dann hat nach Aussagen des Gründers die örtliche Polizei bei ihm angerufen und hat gesagt, naja, Bürgerwehr, das ist nicht so ein guter Name, aber wenn sie sich Bürgerstreife nennen, das ist viel besser. Und letztendlich hat der Gründer dann auch eine Infoveranstaltung organisiert in den Räumen der Stadt. Und da hat er AnwohnerInnen darüber aufgeklärt, wie sie sich vor Einbrüchen schützen können mit diesen Materialien von der Polizei. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. So werden manchmal auch ausgeteilt in Häusern. Genau, die habe ich begleitet. Dann die zweite Bürgerwehr, die ich begleitet habe, ist eine autonome Bürgerwehr von Typ 2. Das ist die Bürgerstreife Weißensee, die sich auch aus Kalkül heraus eben Bürgerstreife nennt, weil sie eben ein bestimmtes Image damit rüberbringen will und sich nicht Bürgerwehr nennt. Weißensee ist ein 2000 Einwohnerinnenort in Ostdeutschland. Es gibt einen hohen Anteil rechter Parteien im Stadtrat und relativ große soziale Unterschiede. Und die Bedrohungslage, die die Bürgerwehr ausmacht, sind drei mutmaßliche sexuelle Übergriffe auf Frauen. Und die Bürgerwehr ist sich sicher, dass das die im Ort untergebrachten Geflüchteten waren. Sie reagieren darauf mit abendlichen Patrouillen mit Hunden. Und sie arbeitet nicht mit der Polizei oder den örtlichen Behörden zusammen. Hier kann man sie sehen. Das ist ein Foto, was der Gründer der Bürgerwehr auf Facebook gepostet hat. Die Personen hat der Gründer selber unkenntlich gemacht. Das war nicht ich. Man sieht die hier mit ihren Hunden auf der Straße posieren. Ich habe die Facebook-Namen unkenntlich gemacht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da hat jemand drunter gepostet, wir Frauen brauchen euch. Also geschützt werden sollen ganz klar die Frauen in dem Ort Und zumindest diese Frau ist da sehr glücklich drüber. Die dritte Bürgerwehr, die ich begleitet habe, ist eine Bürgerwehr von Typ 3, aktivistische Bürgerwehren, und zwar die Schutzzone Berlin. Die Schutzzonenstreifen waren eine bundesweite Kampagne der NPD. 2018 hat das angefangen, da gibt es immer noch eine Internetseite, schutzzonen.de, und da ruft die NPD dazu auf, Bürgerwehren zu gründen, bundesweit. Da wird auch, werden verschiedene Bedrohungslagen beschrieben, weswegen man eine Bürgerwehr gründen sollte. Und man kann über diese Homepage dann eben diese Uniformen bestellen, also diese Westen mit dem S für Schutzzone hinten drauf, aber auch T-Shirts und Jacken und auch Hilfsmittel wie Taschenlampen oder Pfefferspray. Ich habe die Schutzzone Berlin-Mitte begleitet. Die ist im Regierungsviertel unterwegs gewesen. Das ist ein Viertel mit sehr hoher Polizeipräsenz. Und die Bedrohungslage, die die Bürgerwehr ausgemacht hat, war Taschendiebstahl und Betrügereien. Und die Gefahr haben sie vor allem bei Obdachlosen verortet und eben bei dem, was die Bürgerwehr als Roma identifizieren zu glaubt hatte. Identifiziert zu haben, glaubte. Es gab uniformierte Patrouillen mit Hunden. Ja, da sehen wir sie nochmal. Vor dem Bundestag stehen sie. Das ist eben ähnlich wie dem, was wir eben schon gehört haben. Häufig posieren die so mit dem Rücken zur Kamera, damit man sie nicht sieht, und es wird dann auf Social Media gepostet. Das waren auch die beiden, mit denen ich unterwegs war tatsächlich. So, ich fasse jetzt nochmal zusammen die unterschiedlichen Bedrohungslagen, die die Bürgerwehren ausmachen und mit denen sie ihr Auftreten legitimieren. Und zwar ist das bei der Bürgerwehr von Typ 1 in Harzberg, geht die Bedrohung von Ortsfremden aus, wobei dann in den Interviews auch immer wieder Menschen aus Osteuropa als sehr verdächtig beschrieben wurden. Also da wird so ein bisschen auf diesen ganzen Topos osteuropäische Einbrecherbanden verwiesen. Und in Gefahr ist das Eigentum der NachbarInnen. Bei der Bürgerstreife in Weißensee, von der Typ 2, geht die Bedrohung von Geflüchteten aus. Und in Gefahr sind die Frauen, aber auch ein bisschen breiter, so ein gesellschaftlicher Status aus Anstellung und Rente, den die Bürgerwehr durch Migration in Gefahr sieht und eben etwas, was die Bürgerwehr als deutsche Identität beschreibt. Und bei der Schutzzonenstreife in Berlin ging die Gefahr von Obdachlosen aus, und in Gefahr waren dann Werte wie Rechtschaffenheit und Arbeitsmoral, wobei man sagen muss, dass bei der Schutzzonenkampagne generell die Bedrohungslage sehr austauschbar ist. Also ich habe mit einer Schutzzonenstreife aus einem Ort in Bayern auch noch ein Interview geführt, und da war die Bedrohungslage dann so Kriminalität, Drogenkriminalität, Gewalt. Und da wurde dann auch immer wieder auf, in Anführungsstrichen, kriminelle Ausländer verwiesen. Also die Unsicherheitswahrnehmungen der Bürgerwehren sind sehr unterschiedlich, aber man kann die Unsicherheitswahrnehmungen in ihrer Struktur vergleichen. Also es geht allen Bürgerwehren darum, so ein sicheres Innen vor einem unsicheren Außen zu schützen, und die Grenze verläuft dann unterschiedlich, also ortsfremd versus die Leute, die halt im Ort wohnen, oder eben das, was die Bürgerwehr als deutsch ansieht, und Leute, die nach Deutschland kommen. Außerdem lässt sich beobachten, dass die Ängste, an die die Bürgerwehren anknüpfen, jeweils in der Bevölkerung schon politisiert waren. Also die Einbruchsserie in dem Ort war schon länger Thema und wurde auch emotional diskutiert. Und auch die Bedrohungslage, die die Bürgerwehr in Weißensee hervorruft, da wurde an dieses rassistische Bild des übergriffigen Fremden angeknüpft, das ja auch spätestens seit der Silvesternacht 2015/16 medial sehr präsent war. Alle Bürgerwehrmitglieder, die ich gesprochen habe, haben auch persönliche Ängste vor sozialem Abstieg geäußert. Und da erfüllt die Bürgerwehr dann für die Männer eine wichtige Funktion, nämlich in dem Moment, wo sie Teil der Bürgerwehr werden, können sie selber zum Beschützer werden und andere Leute beschützen. Und sie sind deswegen dann nicht mehr Opfer. Und sie können dieses Opfersein präventiv abwenden. Das hat viel mit Männlichkeit zu tun, das habe ich auch untersucht in meiner Studie, passt leider in den Vortrag nicht mehr rein, aber Männlichkeit in Bürgerwehren ist auf jeden Fall ein Thema. Alle Bürgerwehren, die ich gesprochen habe, sagen, es gibt zu wenig Polizei und führen das auch als Grund an, warum sie sich gründen. Mit ihrer Gründung stellen sie dann das Gewaltmonopol des Staates in Frage und sagen halt, mit jeder Patrouille, der Staat schützt uns nicht mehr, deswegen müssen wir das selber machen. Und es wurde auch von allen Bürgerwehren der Wunsch geäußert, eigene Ordnungsvorstellungen durchzusetzen. Also es war besonders bei den Bürgerwehren von Typ 2 und 3 der Fall, aber auch diese Nachbarschaftswache von Typ 1, auch die hat immer wieder gesagt, die Polizei hat eigentlich nicht genügend Befugnisse. Spannend ist, dass dieses Narrativ, es gibt zu wenig Polizei, immer aufgeführt wurde, sogar bei der Schutzzone in Berlin-Mitte. Und es gibt wahrscheinlich wenig Orte in Deutschland, wo es eine höhere Polizeipräsenz gibt als in Berlin-Mitte. Also wir haben auf jeden Fall auf der Patrouille sehr viel Polizei getroffen. Aber trotzdem sagt auch die Bürgerwehr, es gibt zu wenig Polizei. Und ein Grund für diese verzerrte Wahrnehmung ist sicherlich, dass bei den Bürgerwehrmitgliedern politische Motive dahinter stecken, weswegen sie als Bürgerwehr auf die Straße gehen wollen. Und das kann man deutlich sehen, zum Beispiel bei der Bürgerwehr von Typ 2 in Weißensee, wo die Bedrohungslage die eigenen politischen Forderungen unterstreicht. Also die Bedrohungslage, es gibt angeblich sexuelle Übergriffe, die von Geflüchteten ausgehen. Wenn dann die Bürgerwehr auf die Straße geht, um die Frauen vor dieser Gefahr zu schützen, wird mit jeder Patrouille wieder dieses rassistische Bild des übergriffigen Fremden wiederholt und darauf hingewiesen und die eigene politische Forderung, wir wollen keine Migration, unterstrichen. Analog kann man das auch bei den Schutzzonenstreifen sehen, ne? Dieses Bild vom kriminellen Ausländer wird dann auch wieder immer mit jeder Patrouille unterstrichen. Und die Bürgerwehren von Typ 2 und 3, kann man also sagen, verfolgen mit ihren Patrouillen politische Ziele. Diese politische Strategie der Bürgerwehren, insbesondere von Typ 2 und 3, die analysiere ich mit Wilhelm Heidmeier als Raumgewinne und Normalitätsgewinne für die extreme Rechte. Wilhelm Heidmeier bezeichnet Raumgewinne für die extreme Rechte als die Inszenierung von Kontrolle und Dominanz im öffentlichen Raum. Und als Normalitätsgewinne bezeichnet Heidmeier die Verankerung neuer Selbstverständlichkeiten. Zu den Raumgewinnen, also selbst wenn die Bürgerwehren nichts Illegales tun, verändern sie trotzdem den öffentlichen Raum. Also ich erinnere an die Szene, die ich am Anfang beschrieben habe. Ne? Das sind sehr muskulöse, große, starke Männer, die mit Nazi-Ästhetik spielen. Also die hatten auch sehr kurze Haare, Seitenscheitel und sie haben Hunde dabei. Und wir haben eben gehört, die politischen Einstellungen beeinflussen, wer als verdächtig gilt. Also das ist insbesondere bei den Bürgerwehren von Typ 2 und 3 der Fall, dass da ganz klar die Bedrohung von Menschen ausgeht, die in das Feindbild der Bürgerwehr passen, also von Geflüchteten, von Roma oder generell das, was die Bürgerwehr als nicht deutsch bezeichnet. Aber auch bei der Bürgerwehr von Typ 1 wurde immer wieder gesagt, dass Menschen, die osteuropäisch aussehen, was auch immer das sein mag, besonders verdächtig seien. Ja, also man hat das an der Szene am Anfang schon gesehen, ne? Wer gilt als verdächtig? Das sind eben dort Leute, die die Obdachlosenzeitung verkaufen. Und daran zeigt sich so schön, für wen die Bürgerwehren eigentlich vor allem ein Problem sind. Weil die meisten Leute, die an dem Tag am Hauptbahnhof waren, die konnten ganz normal einfach ihren Dingen nachgehen und mussten sich nicht um die Bürgerwehr kümmern. Also die sah so ein bisschen aus wie so ein Sicherheitsdienst, haben sie wahrscheinlich einfach nicht so viel drüber nachgedacht, was da eigentlich los ist. Aber für Menschen, die in das Feindbild der Bürgerwehr passen, wird der öffentliche Raum unsicherer. Und ich finde, das kann man auch ganz gut sehen daran, dass die Bürgerwehren alle Hunde dabei haben. Weil ein Hund ist natürlich auch ziemlich praktisch. Das ist einerseits ein liebes Haustier, aber andererseits kann ein Hund auch sehr schnell zur Waffe werden. Und das zeigt so ein bisschen so diesen schmalen Grat, auf dem sich die Bürgerwehren bewegen. Also sie inszenieren sich einerseits so als nachbarschaftliches Engagement und andererseits können sie aber für die Leute, die in ihr Feindbild passen, sehr schnell gefährlich werden. Und unterstrichen wird das Ganze natürlich noch, wenn eine digitale Inszenierung dazukommt, also wenn die Bürgerwehren dann Fotos von ihren Patrouillen im Netz posten, dann erreicht das noch mehr Leute, dass diese Patrouillen eben stattfinden und das Gefühl von Unsicherheit steigt bei den Menschen, die es betrifft. Also man kann ganz klar von einem Raumgewinn für die extreme Rechte sprechen im Fall der Bürgerwehren von Typ 2 und 3. Bürgerwehren von Typ 2 und 3 sind aber auch ein Normalitätsgewinn. Es ist ein Normalitätsgewinn für die extreme Rechte, wenn sie sich als alternative Ordnungsinstanz inszenieren kann. Und wenn uniformierte Menschen mit Nazi-Background, mit Nazi-Ästhetik im öffentlichen Raum auf Streife gehen und sich als Ordnungsinstanz inszenieren und sich niemand ihnen entgegenstellt, dann ist das auf jeden Fall ein Normalitätsgewinn. Das lässt sich ganz gut daran auch sehen. Auf der Streife, auf der ich dabei war, waren die Schutzzonen unterwegs am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Also wenn uniformierte Menschen, Mitglieder der NPD, die sich auf die Fahnen schreiben, sie würden für Sicherheit sorgen, dort am Denkmal auf Streife sind und niemand etwas dagegen tut, ist das auf jeden Fall ein Normalitätsgewinn für die extreme Rechte. Ich habe jetzt immer gesagt, da tut niemand etwas gegen. Es ist mir auf jeden Fall nicht bekannt, dass sich da, also bei denen, die ich begleitet habe, hat sich auf jeden Fall niemand aus der Zivilgesellschaft dagegen gestellt. Das ist, glaube ich, bei den Schutzzonen generell relativ wenig passiert. Und auch die Polizei, die wir gesehen haben auf der Streife, hat die Schutzzonen ignoriert. Nach Aussage der NPD ist das häufig der Fall gewesen, dass die Polizei einfach nicht so wirklich darauf geachtet hat. Eine Ausnahme war Hessen. Und in Hessen sei das sehr oft passiert, hat die NPD mir erzählt, dass die Schutzzonenstreifen von der Polizei angehalten worden sind, kontrolliert worden sind, also Daten festgehalten worden sind, die Uniformen beschlagnahmt worden sind und dass die Leute einen Platzverweis erhalten haben. Und ich habe dann im hessischen Innenministerium mal nachgefragt, woran das liegt. Und die haben mir gesagt, dass es eine Dienstanweisung gab, die rausging an alle Polizeidienststellen, eben auf diese Art und Weise mit den Schutzzonen umzugehen. Und da zeigt sich schon, dass die Polizei auch einen Handlungsspielraum hat, der halt entweder genutzt wird oder er wird nicht genutzt. Ja, zusammenfassend, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass Bürgerwehren in Deutschland sehr unterschiedlich sind. Es ist ein sehr diverses Phänomen. Die Bedrohung weist jedoch die gleiche Struktur auf, also immer dieses sichere Innen vor einem unsicheren Außen schützen. Und insbesondere bei den Bürgerwehren von Typ 2 und 3 beeinflussen politische Einstellungen die Gründung der Bürgerwehr. Und bei allen drei Typen von Bürgerwehren beeinflussen die politischen Einstellungen, wie sie sich auf den Patrouillen verhalten, also wer als verdächtig gilt und wer nicht. Die Bürgerwehren von Typ 2 und 3 sind damit eine Strategie der extremen Rechten, um politische Machtgewinne zu erzielen. Und das Ganze passiert unter dem Deckmantel des nachbarschaftlichen Engagements. Und in meinen Augen ist das deswegen so gefährlich, weil Bürgerwehren auch so eine Scharnierfunktion erfüllen. Also wenn wir einerseits rechte Hassrede im Internet haben und andererseits rechte Gewalt auf der Straße, dann sind die Bürgerwehren das Verbindungsglied. Weil auch wenn noch keine physische Gewalt ausgeübt wird, ist der Schritt vom digitalen Raum auf die Handlungsebene mit den Bürgerwehren vollzogen. Und auch wenn mittlerweile viele Strukturen inaktiv sind, also viele von den Bürgerwehren, die sich so nach 2015, 16 gegründet haben, die gibt es mittlerweile nicht mehr auf den Straßen. Auch die Schutzzonenkampagne hat offiziell ihre Arbeit eingestellt. Es gibt immer noch einige, die lokal unterwegs sind. Das waren 2019, als ich das untersucht habe, gab es in 58 Städten in Deutschland diese Schutzzonenstreifen. Das ist viel weniger geworden, aber diese Strukturen sind weiter aktiv. Also die Vernetzung ist weiter vorhanden. Die WhatsApp-Gruppen gibt es noch, die Facebook-Gruppen gibt es noch. Die Leute kennen sich und können diese Strukturen auch jederzeit wieder reaktivieren. Vielen Dank.
Nina Bust-Bartels war das, Politikwissenschaftlerin und freie Journalistin, unter anderem, ihr kennt sie hier für den Hörsaal, mit einem Vortrag über Bürgerwehren in Deutschland. Und Nina ist noch wie versprochen hier bei mir. Nina, dein Schlusswort, das ist ja auch nochmal so eine Antwort auf die Frage, die ich dir vor dem Vortrag gestellt habe, warum uns das Thema überhaupt interessieren sollte, das Thema Bürgerwehren. Auf das heute, da komme ich gleich nochmal. Erstmal habe ich noch ein paar Fragen zu deiner Arbeit direkt. Ganz kurz zu den Zahlen zuerst. Du sagst im Vortrag, dass es in 58 Städten allein die Schutzzonenstreifen gab, also während deines Untersuchungszeitraums. Kann man sagen, wie viel das zu dem Zeitpunkt zumindest insgesamt waren?
Das ist tatsächlich super schwer zu sagen, weil es gibt total wenig Forschung. Aber auch die Sicherheitsorgane, also Verfassungsschutz und Polizei, die beobachten Bürgerwehren nicht als Phänomen an sich. Die werden irgendwie aufmerksam auf die Bürgerwehren, wenn Straftaten entstehen. Aber jetzt alleine, weil sich eine Bürgerwehr gründet, wird das jetzt noch nicht erfasst. Und Bürgerwehren agieren mitunter, nicht alle, aber mitunter sehr clandestin. Also die gründen sich und sagen jetzt gar nicht Bescheid, dass sie sich gründen und dass sie jetzt auf die Straßen gehen. Und vielleicht vernetzen sie sich auch einfach nur über WhatsApp und dann kriegt das auch niemand mit, dass es die gibt. Manchmal gibt es dann so Lokalberichterstattung in den Lokalzeitungen. Diese Berichte sind aber auch meines Erachtens noch nicht gezählt worden. Und andererseits gibt es dann wieder Bürgerwehren, die sich auf Facebook zum Beispiel gründen und sagen, sie wollen auf die Straße gehen, aber es tatsächlich dann nie tun. Mhm. Also es ist alles irgendwie, es gibt viele Zahlen, die da rumwabern und es ist alles ein bisschen unklar. Wenn ich jetzt schätzen sollte, damals, als ich untersucht habe, 2015, 2016 gab es ja diesen Gründungsboom von Bürgerwehren. Da waren es vielleicht so 150 bis 200 Bürgerwehren. Ganz grobe Schätzung.
Da erinnere ich mich auch noch dran. Ich habe zu der Zeit recherchiert zu diesen Vorfällen hier in Köln. Und da sind mir tatsächlich hier im Rheinland auch welche über den Weg gelaufen. Das war habe ich noch sehr präsent in Erinnerung, dass mir das sehr unangenehm war. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, genau. Damals war das dann ja auch irgendwie Teil der öffentlichen Debatte. Und das hat auch dazu geführt, dass es dann jetzt seitdem mehr Forschung gibt. Das ist ja schon mal gut. Genau, also ich würde schätzen, 150 bis 200 ist aber wirklich eine ganz grobe Schätzung. Und wie viele es online gab, da gibt es eine Zählung von Gruppen auf Facebook, allerdings nur auf Facebook. Und das waren zu der Zeit etwa 500. Hm. Da weiß man natürlich nicht, wie viele davon sind tatsächlich auf die Straße gegangen. Man weiß auch nicht, wie viele Bürgerwehren haben sich gegründet und waren nicht auf Facebook. Also die drei, die ich untersucht habe, da waren zwei gar nicht auf Facebook von.
Du hast jetzt gesagt, du hast drei untersucht. Ich frage jetzt mal so ein bisschen provokativ, warum nur drei?
Ja, das klingt erstmal sehr wenig bei so vielen Bürgerwehren. Das war einfach eine methodische Entscheidung. Ne? Also es gibt in der Sozialwissenschaft gibt es einfach so die zwei verschiedenen Herangehensweisen. Man kann qualitativ untersuchen oder man kann quantitativ untersuchen. Und ich habe eben eine qualitative Untersuchung gemacht. Das heißt, ich habe mir sehr wenige Fälle angeguckt, aber die dafür sehr genau. Und das andere, das Quantitative, wäre dann, wenn man sich eine sehr große Anzahl anguckt, zum Beispiel jetzt an diese 500 Gruppen auf Facebook, an die alle einen Fragebogen schickt und den sollen die dann beantworten. Da ist dann natürlich die Frage, wie viele Gruppen antworten da überhaupt, weil Bürgerwehren auch ziemlich skeptisch sind gegenüber Wissenschaft und ja, überhaupt Interesse von außen. Auch Institutionen, Uni waren viele, die ich angefragt habe, sehr skeptisch. Dann würde man aber eben auch nur diese Antworten auf den Fragebogen bekommen. Und was ich gemacht habe, ist, ich bin halt mit den Bürgerwehren mitgegangen. Ne? Ich habe die begleitet bei dem, was sie tun. Ich habe mir angeguckt, wie agieren die eigentlich auf der Straße? Was passiert denn da, wenn die jemanden ansprechen, den sie für gefährlich halten zum Beispiel? Und ich habe sie dann sehr intensiv befragt, also teilweise über Stunden, und bin damit dann so ein bisschen in ihre Welt eingetaucht und habe ja sehr viel über ihre Motivation herausgefunden, was man jetzt nicht herausfinden würde, wenn man sich eine sehr große Zahl anguckt. Damit will ich nicht sagen, dass das nicht auch wichtig ist, sich große Zahlen anzugucken. Da findet man nur dann andere Dinge raus.
Also die Methodik, die du angewandt hast, ich habe ja auch gelesen, dein Buch, das nennt sich teilnehmende Beobachtung. Vielleicht kannst du nochmal, du hast ja so ein bisschen gerade schon mal angedeutet, aber für jemanden, der sich jetzt mit solchen Methoden nicht auskennt, nochmal ein bisschen beschreiben. Also ich stelle mir irgendwie vor, du hast dir nachts einen Parker angezogen, bist da mitgelaufen, hast versucht, möglichst nicht aufzufallen, nehme ich mal stark an. Also erklär mal, wie lief das ganz konkret in solchen Situationen ab und vor allen Dingen auch, wie hast du dich gefühlt dabei?
Ja, also die Idee ist, dass man eben dabei ist und die Situation möglichst wenig verändert, um eben möglichst genau beobachten zu können, was da eigentlich passiert. Aber es ist natürlich klar, dass ich trotzdem die Situation verändere. Ne? Also wenn jemand Fremdes dabei ist, dann verändert das auf jeden Fall die Situation und es verändert auch das Verhalten der Mitglieder der Bürgerwehr. Das habe ich dann in meiner Arbeit auch irgendwie kritisch reflektiert, mir angeguckt, so was hat meine Anwesenheit da vielleicht verändert. Aber was eben versucht wird, ist möglichst wenig einzugreifen. Ne? Also ich bin einfach nur mitgelaufen, habe irgendwie nicht kommentiert, was die machen. Ich habe sehr viele Fragen gestellt, aber sehr offene Fragen und sie einfach erzählen lassen. Und ich habe eben vor allem auch nicht kritisch nachgefragt. Das war sehr ungewöhnlich für mich, auch ein bisschen schwierig, weil ich ja als Journalistin einfach gewohnt bin, wenn ich eine Antwort problematisch finde, dann frage ich da kritisch nach.
Naja, und vor allen Dingen, wenn man irgendwie rassistische Äußerungen hört, das sind ja sehr krasse Beispiele in deinem Buch, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich auch auf die Zunge beißen muss. Also
auf jeden Fall. Ne? Also ich fand es richtig schwierig auszuhalten tatsächlich, weil ich musste mir das einfach anhören und konnte nicht widersprechen, konnte es nicht kommentieren, weil damit hätte ich diese ganze Situation total verändert. Und dann wären sie in Opposition gegangen und dann hätten wir ein Streitgespräch geführt, aber ich hätte nicht mehr beobachten können, wie sie sich eigentlich als Bürgerwehr verhalten. Und dieses einfach nur Zuhören, das fand ich richtig schwierig, weil es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wäre ich so Mittäterin, weil ich eben nicht widersprochen habe.
Das Zuhören ist aber auch wichtig, weil also ich habe das Gefühl, es wird viel zu wenig zugehört. Und das finde ich bei qualitativer Forschung auch ganz spannend. Das hatte ich jedenfalls beim Lesen auch so das Gefühl oder beim Hören deines Vortrags, dass man vielleicht ein bisschen mehr versteht, tatsächlich die Motive und die Gefühle, die dahinter stecken und die Ziele, die dahinter stecken.
Ja, genau. Genau. Und auch, wo kommt diese Unsicherheit her? Ne?
Genau. Und das bringt mich noch zu einem anderen Punkt. Das waren ja sehr, sehr unterschiedliche Gruppen. Also wenn ich mir jetzt diese Bürgerwehr Typ 1 anschaue, diese Bürgerstreife Harzburg, da tun sich ja Leute zusammen, um Einbrüche zu verhindern, hast du erklärt. Und das wirkt ja erstmal so unproblematisch. So eine Nachbarschaftsstreife, die Zivilcourage zeigt, klingt ja erstmal ganz anders als so eine Schutzzonenstreife, so wie du sie beschreibst. Kann man das denn überhaupt vergleichen?
Ja, du hast natürlich recht, die sind total unterschiedlich, ne? Und ich will jetzt die
diese Nachbarschaftshilfe zum Schutz vor Einbrüchen auch nicht auf eine Stufe stellen mit organisierten Rechtsextremen, die die Struktur Bürgerwehr irgendwie als politische Aktion nutzen. Ne? Das ist was Unterschiedliches auf jeden Fall. Aber mir war es wichtig, diese drei Typen, diese drei unterschiedlichen Arten von Bürgerwehren trotzdem zu vergleichen, weil es nämlich eben auch Gemeinsamkeiten gibt. Und diese Gemeinsamkeiten, das finde ich auch wichtig, darauf hinzuweisen. Und zwar verändern alle drei Typen von Bürgerwehren den öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum wird unsicherer für Menschen, die in das Feindbild der Bürgerwehr passen. Und auch die Bürgerwehr, also auch diese Nachbarschaftshilfe zum Schutz vor Einbrüchen, auch die hatte ein Feindbild. Die hatte die Vorstellung, die Einbrücher, das seien Leute mit osteuropäischem Aussehen, was auch immer das sein mag. Aber die hatten auch so eine Vorstellung, wer denn gefährlich ist und wer nicht. Und genau, die Leute haben sie dann halt eher angesprochen. Und für die hat sich der öffentliche Raum verändert, im Gegensatz zu jemandem, der da vielleicht wohnt und für den die Bürgerwehr ja jetzt nicht so einen Unterschied gemacht hat.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Also diese Gemeinsamkeit, ich habe in deiner Arbeit gelesen, da erinnere ich mich gerade dran, bei diesem Kapitel gerade auch über die Bürgerwehr Typ 1, da habe ich auch schon so ein Mulmigkeitsgefühl bekommen, weil an einer Stelle beschreibst du ja, wie ein Auto mit Hamburger Kennzeichen oder polnischem Kennzeichen ausgemacht wird von der Gruppe und die... Also ich lache jetzt, aber eigentlich ist es überhaupt nicht witzig, das Auto einfach prophylaktisch einkesseln, am Weiterfahren hindern und immerhin die Polizei rufen. Und ich gehe zum Beispiel gerne wandern, auch alleine und campen und fahre auch gerne mal abends durch irgendwelche Orte, weil ich noch was zu essen oder zu trinken brauche oder vielleicht auch mal einen Parkplatz, um irgendwie in meinem Auto zu crashen, weil ich sonst nichts habe. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann eingekesselt werde, weil ich das falsche Kennzeichen habe, also ich würde erstmal totale Panik kriegen, obwohl ich nichts verbrochen habe und nicht einbrechen möchte und nichts zu verbergen habe, wie ja so gerne gesagt wird.
Also. Ja, ich kann es total gut verstehen, ne? Und die Mitglieder der Bürgerwehr, die sagen dann natürlich, naja, das ist ja gar nicht schlimm, in dem Moment, wo dann die Polizei die Personalien kontrolliert und festgestellt wird, dass die Person hat gar nichts verbrochen, kann sie ja weitergehen. Aber trotzdem ist das ja erstmal ein Eingriff in dann dein Abend so, ne? Also es ist jetzt nicht, dass du dich da hinsetzt und vielleicht noch irgendwie ein alkoholfreies Bier öffnest, sondern da kommen dann Leute und umzingeln dich so, ne? Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und die Bürgerstreife in Harzberg, von der du gerade gesprochen hast, die hat dann in ihrer Rhetorik auch tatsächlich Einbrecher mit Ungeziefer verglichen. Also es wurde dann auch ziemlich scharf. Und bei den rechtsextremen Bürgerwehren, mit denen ich unterwegs war, da war es noch viel krasser, ne? Also rassistische Äußerungen, Bezüge zum NSU, Sympathien für Reichsbürger, das war alles dabei.
Das führt mich jetzt auch noch zu einer Frage, die ich hatte, als ich das gelesen und auch deinen Vortrag gehört habe. Machen denn solche Bürgerwehren, also ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber machen solche Bürgerwehren oder Bürgerstreifen oder wie auch immer, die sich da nennen, Orte tatsächlich sicherer? Beziehungsweise mich würde auch noch mal interessieren, inwieweit die Kriminalstatistik an diesen Orten mit den dort wahrgenommenen Problemen wirklich korrespondiert hat. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, also ich kann natürlich nicht sagen, ob die Orte wirklich sicherer wurden durch die Bürgerwehr. Was ich sagen kann, es gibt ein Forschungsprojekt aus NRW, die haben, also in Nordrhein-Westfalen, haben die Leute auf der Straße befragt. In Orten, wo es Bürgerwehren gibt, haben sie gefragt, ob die Leute sich sicherer fühlen durch die Bürgerwehren. Und da hat eine Mehrheit gesagt, sie fühlen sich nicht sicherer. Im Gegenteil, sie fühlen sich bedroht durch die Bürgerwehren. Und eine kleine Minderheit hat gesagt, dass sie sich sicherer fühlen. Aber diese Minderheit hat dann oft auch rassistisch argumentiert. Also ein bisschen ähnlich wie die Bürgerwehren. Mhm. Genau, und zur Kriminalstatistik, also in diesem Ort in Harzberg, da gab es wirklich Einbrüche, das habe ich auch nachgelesen. Also die Bürgerwehr hat da tatsächlich auf ein Phänomen reagiert. Und es gab in dem Ort keine Polizeidienststelle, so, also dass man sich da unsicher fühlt, das kann ich schon verstehen. Ne? Ist dann die Frage, ob eine Bürgerwehr gründen so die richtige Antwort darauf ist. Also es gibt immer so ein lokales Ereignis, auf das sich die Bürgerwehr bezieht. Ne? Und die Bürgerwehr in Weißensee, die ich untersucht habe, da war es, das habe ich ja im Vortrag erzählt, genau, da waren es diese mutmaßlichen Übergriffe auf Mädchen und junge Frauen und angeblich von Migranten verübt. Und das ist dann so ein Ereignis, was so sehr direkt mit der politischen Forderung zusammenhängt, die Bürgerwehr hatte. Ne? Also die Bürgerwehr wollte eben die Migration beschränken und dadurch, dass sie diese Bedrohungslage benannt haben, haben sie mit jeder Patrouille immer wieder darauf hingewiesen, eigentlich ist Migration nicht gut.
In dem Fall muss man auch dazu sagen, dass das auch nie bewiesen war, oder?
Genau, überhaupt nicht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, weil es da wohl eine Anzeige gab, hat die allerdings eingestellt.
Und das Beispiel Berlin-Mitte mit dieser Schutzzonenstreife von der NPD, mit der ich unterwegs war, das fand ich besonders eindrücklich, weil wir waren eben in Berlin-Mitte unterwegs. Und es gibt wahrscheinlich keinen Ort in Deutschland, der eine höhere Polizeidichte hat als Berlin-Mitte.
Ja, stimmt.
Und wir haben sehr viele Polizisten und Polizistinnen gesehen. Und trotzdem hat die Bürgerwehr gesagt, dieser Ort ist unsicher, es braucht uns, um für Sicherheit zu sorgen. Und das ist ja total spannend. Wo kommen diese Unsicherheitswahrnehmungen her? Und das ist auch eine Sache, die ich festgestellt habe, dass es mitunter auch andere Gründe sind, die zu diesen Unsicherheitswahrnehmungen von der Bürgerwehr führen. Zum Beispiel haben alle Mitglieder der Bürgerwehren auch von sozialen Ängsten gesprochen, also dass sie Angst davor haben, vielleicht einen Job zu verlieren oder dass die Rente nicht sicher ist, dann teilweise eben auch an Migration gekoppelt. Aber es gab Ängste vor sozialem Abstieg und das hat dann sicherlich auch mit diesen Unsicherheitswahrnehmungen zusammengehangen.
Das finde ich total spannend. Also, weil, wenn man jetzt sagt, solche Bürgerwehren oder Menschen, die sozusagen Bestrafung und so weiter in die eigenen Hände nehmen wollen, wenn man sagt, das ist was Schlechtes und was dagegen tun will, dann müsste man auch an die Wurzel gehen. Also, finde ich ein ganz spannendes Indiz. Mhm. Es gab noch so einen Punkt, was die Motive angeht, den hast du im Vortrag nicht ausgeführt, den fand ich aber total spannend. Und zwar, dass du dir die Bürgerwehren auch im Hinblick auf Männlichkeit nochmal näher angesehen hast. Was waren da so Kernergebnisse für dich?
Ja, ich fand natürlich total spannend. Bürgerwehren sind überwiegend männlich. Es gibt Frauen, aber es sind fast nur Männer in Bürgerwehren. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und Bürgerwehren ermöglichen es Männern, Dinge auszuleben, die wir so mit traditioneller Männlichkeit assoziieren. Also Macht, Stärke, Beschützer sein. Und die Mitglieder der Bürgerwehr haben ja auch Ängste formuliert, aber das passt nicht so richtig zusammen zum Männlichkeitsbild. Also Männer haben keine Angst. Und die Bürgerwehr hat es den Männern dann eben ermöglicht, diese Ängste zu kollektivieren. Also es gibt eine Bedrohung von außen, von der sind wir alle betroffen. Nicht nur ich als einzelner Mann, sondern quasi die ganze Gemeinschaft. Und ich als Mitglied der Bürgerwehr stelle mich dieser Bedrohung jetzt entgegen und tue was dagegen und werde eben nicht zum Opfer, sondern wehre dieses Opfersein präventiv ab und werde zum Beschützer und bin dadurch wieder männlich. Und die zweite Ebene, auf der ich das untersucht habe, ist die Rollenverteilung innerhalb der Bürgerwehren. Also wenn es Frauen in Bürgerwehren gibt, wie ist dann die Rollenverteilung? Man muss generell sagen, es gibt Frauen in Bürgerwehren, die total gleichberechtigt dabei sind. Es gibt auch Bürgerwehren, die von Frauen gegründet werden, aber das ist total die Ausnahme. Bei der Bürgerwehr in Harzberg, mit der ich unterwegs war, da gab es eine ziemlich klare Rollenverteilung. Und zwar hatten die so eine WhatsApp-Gruppe, wo viele Frauen drin waren aus dem Ort, die dann quasi so zu Hause am Fenster standen und beobachtet haben, wenn auf den Straßen irgendwas Verdächtiges passiert ist, haben sie das in diese WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und dann sind die Männer eben nach draußen gegangen und sind aktiv geworden. Und zwischen dem Gründer und seiner Frau gab es auch nochmal so eine spezielle Aufgabenteilung. Sie war zu Hause und er war eben auf Streife mit seinem Auto oder zu Fuß und die hatten so ein Funkgerät, wo sie dann immer Kontakt gehalten haben und sie war dann zu Hause seine Ansprechpartnerin für das, was er erlebt hat und auch so ein bisschen sein Publikum für das, was er dann erlebt hat. Und die Bürgerwehr von der NPD, die hat mir erzählt, dass Frauen dann teilweise so unterstützende Aufgaben übernehmen, also mal mit einem Auto irgendwo hinfahren oder wenn mal ein Grillfest organisiert wird, den Nudelsalat machen, also eher so Care-Aufgaben übernehmen. Wobei es auch einzelne Frauen in den NPD-Bürgerwehren gibt, die mitlaufen. Ne? Das kennt man ja mittlerweile auch. Es gibt einfach auch Frauen, die sind Nazis und teilweise auch militante Nazis.
Ja, das haben wir mittlerweile auch gelernt. Ja. Ich würde jetzt mal aufs Heute springen. Dein Untersuchungszeitraum ist ja schon eine Weile her, dauert ja, bis so eine Promotion fertig wird. Was hat sich denn seither getan? Gibt es Dinge, die sich verändert haben, neue Erkenntnisse, seit du deine Forschung abgeschlossen hast?
Ja, eine ganz wichtige Erkenntnis war, dass die Bundesregierung 2019 erklärt hat, dass bei Bürgerwehren Potenzial für rechten Terror zu sehen ist. Und das ist natürlich eine ziemlich krasse Aussage und die hat sich dann auch bewahrheitet 2020, als die Gruppe S aufgeflogen ist. Weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war so eine Gruppe, die war bewaffnet, die hat Schießübungen abgehalten und Mordanschläge auf Muslime und auf Politiker geplant. Mhm. Und die sind dann aufgeflogen und dabei ist dann auch eben rausgekommen, dass die Mitglieder unter anderem aus Bürgerwehren rekrutiert worden sind. Und diese Gruppe S, die hat sich vorbereitet auf so einen sogenannten Tag X. Also die wollten mit ihren Anschlägen
legen, dann so einen Zustand herbeiführen, dass in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Also das sollte wie so ein Staat sein. Und dann so die Idee, würden auch andere Gruppen, die sich anderswo formiert haben und quasi auf diesen Tag X warten, anfangen aktiv zu werden, auch gewalttätig zu werden und dann eben den Umsturz herbeiführen.
Das waren ja auch nicht die einzigen tatsächlich. Ich glaube, es gab noch andere Verhaftungen, ne?
Genau, und Gruppe Nordkreuz ist da auch noch so eine Chatgruppe gewesen. Das ist Gott sei Dank immer früh genug aufgeflogen, aber diese Netzwerke gab es und vielleicht gibt es sie auch noch, das weiß man nicht. Genau, aber diese Vorbereitung auf Tag X, ich fand das total spannend, als ich das dann gelesen habe, weil diese Bürgerwehr in Weißensee, also diese autonomen Rechtsextremen, die jetzt nicht in Parteien organisiert waren, aber die eben diese Bürgerwehr gegründet haben, die ich begleitet habe, die haben auch davon geredet, dass sie quasi erwarten, dass es in Deutschland in absehbarer Zeit bürgerkriegsähnliche Zustände geben wird und dass sie mit dieser Bürgerwehr sich darauf vorbereiten. Also die haben sich auf diese Idee von Tag X bezogen. Sie haben jetzt nicht Tag X gesagt, aber sie haben sich eindeutig darauf bezogen. Und das ist jetzt nicht Teil meines Buches, weil ich das damals noch nicht wusste. Da gab es diese Erkenntnis noch nicht und ich habe das nicht so gelesen. Aber jetzt rückwirkend wird mir das klar.
Also du glaubst, es gibt da einen Zusammenhang. Also jetzt vielleicht kein direktes Netzwerk, aber zumindest irgendwie einen kommunikativen Zusammenhang in Chatgruppen oder sonst irgendwie was.
Ich weiß nicht, ob es einen tatsächlichen kommunikativen Zusammenhang in Chatgruppen gab, aber es gibt diese Idee von Tag X und die ist verbreitet in der rechten Szene und da beziehen sich Leute drauf, also die auch individuell organisierte Gruppen drauf.
Hm. Ja, bei Gruppe S hatte ich auch nochmal nachgelesen. Tatsächlich scheint es da sehr enge Verknüpfung zu Bürgerwehren gegeben zu haben. Und ja, an der Stelle könnte man sich vielleicht auch nochmal fragen, warum nicht bei der Polizei, warum da nicht mehr Handlungsspielräume genutzt werden, so wie die Hessen das anscheinend gemacht haben, so wie du erzählst, um Bürgerwehren oder sogenannten Bürgerwehren, das Wort ist ja auch problematisch, ne? Es suggeriert ja, jemand wehrt sich, um denen nicht mehr Raum zu geben. Ich weiß, dass du das nicht erforscht hast und dass mit Sicherheit, dass die Polizei nicht überall einschreitet, auch ganz praktische rechtliche Gründe hat. Darauf hast du ja auch hingewiesen, also Jedermanns Festnahme. Aber ich würde an dieser Stelle auch gerne nochmal auf unsere Episode zu Rechtsextremismus in Polizei und Justiz hinweisen. Ja, verlinke ich euch. Nina, dir ganz lieben Dank, dass du da warst.
Gerne, schön war's.
Und ja, das nächste Mal hören wir dich wieder sozusagen auf der anderen Seite des Mikrofons. Kann man das so sagen?
Genau, ich glaube sogar nächste Woche schon.
Hast du das Thema schon im Kopf?
Es geht um liberale Ordnung und wie die in Frage gestellt werden von verschiedenen Seiten.
Ich bin gespannt. Dann schönen Gruß nach Berlin und bis dann.
Bis dann.
Und damit endet der Hörsaal für heute. Die Politikwissenschaftlerin, freie Journalistin und Hörsaalredakteurin Nina Bust-Bartels hatten wir heute im Vortrag und im Interview zum Thema Bürgerwehren in Deutschland. Den Link zum kostenlosen Download ihres Buches, den findet ihr wie versprochen auf unserer Seite und in den Shownotes. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Bevor Nina euch nämlich kommende Woche Vorträge zum Thema Liberalismus mitbringt, bin ich nämlich nochmal dran. In der nächsten Folge oder gleich, je nachdem wie ihr hört, habe ich mal einen ganz Hörsaal-untypischen Vortrag für euch dabei. Eigentlich ist das mehr so ein, ja, ich würde mal sagen, akustischer Spaziergang. Ja, ich mache es einfach mal spannend. Es geht um Musik, eine Reise durch Raum und Zeit, um Stimmen und um geklaute Melodien. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.